Die BfU ist der Ansicht, dass die Radarlotsin gemeinsam mit dem Koordinationslotsen unter den gegebenen Umständen und mit den ihnen vorliegenden Informationen unverzüglich und angemessen gehandelt hat.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Damit wählte der Pilot den Flugweg in Richtung des ansteigenden Geländes. Die Daten über die 7 vorherigen Flüge nach Hamburg sprechen dafür, dass der Pilot diese Entscheidung nicht spontan traf, sondern dies seiner Gewohnheit entsprach. Die Flughöhe von 1200 Fuß IMSL entsprach 1000 Fuß über Grund am Flugplatz Bonn-Hangela und damit der dortigen Untergrenze des Luftraums Klasse E. Dieser Höhenverlauf unterscheidet den Unfallflug von den anderen für die BfU nachvollziehbaren Flügen nach Hamburg, bei denen er weiter gestiegen war. Auch als eine Minute nach Erreichen dieser Flughöhe durch das ansteigende Gelände sich die Höhe über Grund rapide zu verringern begann, wählte er keine größere Flughöhe, sondern blieb in 1200 Fuß AMSL. Für einen VFR-Flug im Luftraum Klasse E war zwar keine Freigabe erforderlich, jedoch waren die dort vorgeschriebenen Wettermindestbedingungen von 5 Kilometern Flugsicht, 1,5 Kilometer Horizontalabstand und 300 Fuß Vertikalabstand von Wolken nicht gegeben. Ob der Pilot die Flugsicherung nicht so eindeutig bezüglich der Wettersituation belügen wollte, er spätere Sanktionierungen befürchtete oder gerade anderweitig abgelenkt war, konnte nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden. Aus dem Flugweg, den im PFD aufgezeichneten Flugdaten und dem Funkverkehr ergaben sich keinerlei Hinweise, dass der Pilot aufgrund der schlechten Wetterbedingungen eine Änderung seines Plans, etwa durch einen Flug in hindernisfreieres Gebiet oder einen Abbruch des Fluges, erwogen haben könnte. Er verließ sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit darauf, dass er unverzüglich würde steigen können und dann den IFR-Teil beginnen könnte. Die PFD-Daten belegen eindeutig, dass der Pilot die von der Lotsin empfohlene Linkskurve in östliche Richtung noch während ihres Funkspruchs durch Einleiten des Heading-Bug eingeleitet hat. Die genaue Einstellung des Headings dauerte etwa 10 Sekunden, in denen der Autopilot mit einer Rate von knapp 3 Grad pro Sekunde kurfte. In dieser Zeit beantwortete der Pilot auch den Funkspruch der Radarlotsin mit den Worten: Left heading 0090 and maintaining VFR climbing 3000 feet. Dabei las er einen um 10 Grad anderen Kurs zurück und bestätigte auch die erteilte Freigabe zum Einflug in den Luftraum Klasse C nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dies darauf zurückzuführen, dass er während des Funkspruchs der Lotsin seine Aufmerksamkeit auf die Einstellung des Heading-Bug fokussierte. Um das Flugzeug in den Steigflug zu überführen, wäre es erforderlich gewesen, manuell die Triebwerksleistung zu erhöhen und bei Nutzung des Vertical Modes des Autopiloten die Zielhöhe einzustellen und anschließend den Altitude Capture Mode durch gleichzeitiges Betätigen der Druckschalter Altitude und Vertical Speed zu aktivieren. Die in dieser Phase aufgezeichnete Flughöhe, der unveränderte Active Altitude Hold Mode des Autopiloten und die konstanten Triebwerksdaten zeigen jedoch, dass der Pilot noch nicht mit dem Steigflug begonnen hatte, als es zum Einflug in das Gelände kam. Die BfU ist davon überzeugt, dass der Pilot sich der Gefahr nicht bewusst war, mangelhaftes Situationsbewusstsein, dass er in der gewählten Flughöhe unmittelbar vor der Kollision mit dem Gelände stand. Dies ist neben mangelhafter navigatorischer Flugvorbereitung nur damit zu erklären, dass er keine Bodensicht gehabt haben kann, sonst hätte er den Steigflug gegenüber der Kursänderung priorisiert. 2.2.2 Handlungen der Radarlotsin. Für die Lotsin war das Flugzeug überraschend im Funk aufgetaucht. Der Erstanruf des Piloten enthielt keine Angaben zum Startflugplatz, Positionen oder den Absichten. Der Grund dafür, dass der Lotsin weder der Kontroll- noch ein Vorankündigungsstreifen für diesen Flug vorlag, ergibt sich aus der Routenplanung mit dem IFR-Pickup am W. Bamsu, der sich außerhalb ihres Flugsicherungssektors befand. Sie erfragte die fehlenden Informationen, nachdem sie den Piloten aufgefordert hatte, die Ident-Taste zu betätigen. Die Lotsin bemerkte auf ihrem Bildschirm ein in blassgrauer Farbe dargestelltes Radarziel mit dem VFR-Transpondercode 7000 in einer Höhe unterhalb ihres Zuständigkeitsbereiches und sprach daraufhin den Piloten an, ob er von dem dort in der Nähe liegenden Flugplatz Bonn-Hangela gestartet sei. Das auf ihrem Monitor für 14 Sekunden dargestellte Ident-Signal des Flugzeugs nahm die Lotsin nicht wahr.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Dies ist damit zu erklären, dass die Ident-Funktion des Radar-Darstellungssystems in der gleichen Farbe wie das Radarziel mit dem dazugehörigen Label und damit wenig auffällig dargestellt wird. Zudem wurde das Ident-Signal ihr erst 20 Sekunden nach der Bestätigung durch den Piloten, dieses zu aktivieren, auch tatsächlich dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt war die Lotsin höchstwahrscheinlich gerade vom Bildschirm abgewandt, da sie den Koordinationslotsen bat, den Kontrollstreifen zu suchen. Anschließend war sie mit Funksprüchen an die Besatzung verschiedener Luftfahrzeuge beschäftigt und daher auf andere Radarziele fokussiert. Mit Unterstützung des Koordinationslotsen wurde der Flugplan mit dem für das Flugzeug vorgesehenen individuellen Transpondercode gefunden. Die Radarlotsin übermittelte 53 Sekunden nach ihrem Call You Back Funkruf den Code an den Piloten, der ihn unverzüglich bestätigte. Vom Erstanruf des Piloten bis zur Erteilung des Codes dauerte es 1 Minute und 35 Sekunden. Beginnt mit dem Start des Flugzeuges bis zur Abstrahlung des individuellen Transponder-Codes vergingen insgesamt 3 Minuten und 22 Sekunden. Der Vergleich mit den Daten der vorherigen Flüge von Bonn-Hangela nach Hamburg zeigt, dass dies innerhalb des auch in der Vergangenheit üblichen Zeitbedarfs von 2 bis 5 Minuten lag. Nachdem der Pilot den zugewiesenen Transponder-Code eingestellt hatte, war die Radarlotsin mit der Abarbeitung von Funksprüchen an 2 andere Luftfahrzeuge beschäftigt, sodass 19 Sekunden verging, bis sie dem Piloten mitteilte, dass er identifiziert sei und ihm weiter übermittelte: Suggest left turn heading 080, climb altitude 3000 feet and maintain VFR VMC crossing Charlie approved. Diese Empfehlungen der Radarlotsin zielten darauf ab, dem Piloten unverzüglich den Steigflug auf die MVA, den anschließenden Wechsel auf IFR, die Kurve in östliche Richtung und damit um die Kontrollzone herum sowie weg vom Siebengebirge zu ermöglichen. Die Lotsin bemerkte, dass der Pilot anstelle des empfohlenen Kurses von 080 Grad den Kurs 090 zurückgelesen hatte. Aufgrund der Position des Radarziels auf ihrem Monitor schätzte sie ein, dass der von dem Piloten zurückgelesene Kurs von 090 Grad möglicherweise keinen ausreichenden Abstand von Hindernissen gewährleisten würde. Dies veranlasste sie, erneut eine Kursempfehlung von nunmehr 070 Grad auszusprechen. Sie erhielt keine Antwort des Piloten und bemerkte, dass das Radarziel des Flugzeuges plötzlich nicht mehr dargestellt wurde. Sie versuchte weiter Funkkontakt herzustellen und nutzte dabei zusätzlich ein Luftfahrzeug als Relaisstation, was jedoch ohne Erfolg blieb. Die BFU ist der Ansicht, dass die Radarlotsin gemeinsam mit dem Koordinationslotsen unter den gegebenen Umständen und mit den ihnen vorliegenden Informationen unverzüglich und angemessen gehandelt hat. 2.2.3 Handlungen des flugmedizinischen Sachverständigen. Der für den Piloten zuständige AME hat die durch den augenärztlichen Kollegen in seinem Attest aufgeführte Diagnose einer chronischen Nervenerkrankung nicht in seine flugmedizinische Begutachtung einfließen lassen, da er sie für eine Fehldiagnose hielt. Eine Kontaktaufnahme mit dem augenärztlichen Kollegen, um die aufgeführte Diagnose zu bestätigen oder zu widerlegen, erfolgte nicht. Es ist nicht bekannt, inwieweit die Vorerkrankung in einem direkten Gespräch mit dem Piloten thematisiert wurde. Eine Übernahme der Vorerkrankung in den flugmedizinischen Untersuchungsbefund hätte zu einer aktiven Mitwirkung des Referats L6 des LBA geführt und eine erweiterte neurologische Untersuchung des Piloten vor der Verlängerung der Flugtauglichkeit nach sich gezogen. 2.3 Spezifische Bedingungen. Die vorliegenden Daten des Unfallfluges sowie der 7 vergleichbaren Flüge nach Hamburg zeigen, dass der Pilot sein Flugzeug sehr wahrscheinlich regelmäßig zur Wahrnehmung von geschäftlichen Terminen in Hamburg nutzte. Ob der Pilot den für den Unfalltag geplanten Flug hätte verschieben können oder sich durch die anstehenden dienstlichen Termine unter Druck gesetzt fühlte, ihn wie geplant anzutreten, konnte nicht festgestellt werden. 2.3.1 Fliegerische Erfahrung des Piloten. Der Pilot war im Besitz der für die Flugdurchführung vorgeschriebenen Lizenz und Berechtigung. Er ist mit Blick auf seine Gesamtflugerfahrung von 1.620 Stunden als erfahrener Pilot anzusehen, hatte jedoch auf dem Muster relativ wenig Flugerfahrung. Die dokumentierten 19 Flüge innerhalb der letzten 90 Tage mit etwa 17 Stunden zeigen jedoch einen aktuell guten Übungsstand. Seine IFR-Erfahrung konnte im Verlauf der Untersuchung nicht mit hinreichender Genauigkeit ermittelt werden. Die Auswertung der Flugdaten zeigt, dass der Pilot mit der Flugstrecke durchaus vertraut war, da er im Jahr 2021 siebenmal auf dem Weg nach Hamburg bzw. zweimal auf dem Rückflug von dort das Siebengebirge im Bereich der Unfallstelle überflogen hat. In all diesen Fällen herrschten Tageslicht und laut Meter am Flughafen Köln-Bonn und den vorliegenden GAFOR-Gebietswettervorhersagen gute Sichtflugwetterbedingungen. Das heißt, auch die Orographie südöstlich des Flugplatzes Bonn-Hangela war für den Piloten gut zu sehen und die Hindernisfreiheit nach Sicht gut zu bewerkstelligen. Die Wettermindestbedingungen für VFR-Flüge im Luftraumklasse Echo waren bei diesen Flügen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gegeben. Bei keinem dieser dokumentierten Flüge befand sich das Flugzeug im Bereich um die Unfallstelle in vergleichbar geringerer Höhe. Den Piloten waren aus den vergangenen Flügen auch die Abläufe bis hin zu dem ungefähren Zeitbedarf auf Seiten der Flugsicherung bis zum Erteilen einer Kurs- und Höhenempfehlung geläufig. Die BFU hält es jedoch für unwahrscheinlich, dass der Pilot sich über den genauen Verlauf der ATC-Sektorengrenzen im Klaren gewesen ist und ihm bewusst war, dass der Wegpunkt Bamsu nicht in dem für den Startflugplatz zuständigen Flugsicherungssektor lag. Der Pilot verfügte über eine gewisse Routine in der Abwicklung des Fluges von Bonn-Hangela nach Hamburg und zurück. Aus seinen wahrscheinlich eher positiven Erfahrungen auf den vorangegangenen Flügen nach Hamburg hatte er gelernt, dass der VFR-IFR-Übergang recht problemlos ablief. Die konkrete Sicherheitsmindesthöhe oder die MSA im Bereich der Unfallstelle spielten bei diesen Flügen keine praktische Rolle. Dadurch entstand bei ihm ein falsches Gefühl der Sicherheit bzw. jederzeit alles im Griff zu haben. Dass er auch bei dem schlechteren Wetter am Unfalltag würde zeitnah und sicher durch die Flugsicherung geleitet werden. Bei den Human Factors zählen der Verlust des Situationsbewusstseins und Persönlichkeitseigenschaften oder Einstellungen wie Selbstgefälligkeit zu den mentalen Faktoren, die die Leistung von Piloten beeinträchtigen und die daher als sicherheitskritische Vorbedingungen anzusehen sind. 2.3.2 Wettersituation. Aus dem Gutachten des DWD ergibt sich, dass die vorhergesagten Wetterbedingungen für den IFR-Teil des Fluges keine Beeinträchtigungen beschrieben. In den für den VFR-Teil relevanten GAFOR-Gebieten 34, 35 und 39 waren die Bedingungen durchweg mit X-Ray eingestuft. Dies bedeutet, dass in mehr als 50% der jeweiligen Vorhersagengebiete X-Ray-Bedingungen prognostiziert wurden. Die Aufnahme der Webcam am Startflugplatz und die Beobachtung des Flugzeuges beim Überflug der Bundesautobahn 59 belegen, dass dort zur Zeit des Abfluges die Wetterbedingungen zwar marginal, die Mindestbedingungen von 1500 Metern Sicht und eine Wolkenuntergrenze von 500 Fuß über Grund jedoch gegeben waren. Im Startgebiet der Flugstrecke Bonn-Hangela-Hamburg befand sich laut DWD zur Zeit des Unfalls eine Kaltfront mit signifikant reduzierter meteorologischer Sichtweite und sehr tief ansetzender Schichtbewölkung bei eher schwacher Niederschlagstätigkeit. Die Sichtweite lag zwischen 1 und 3 Kilometern und die Wolkenuntergrenze betrug bei leichten Staubedingungen in ansteigendem Gelände mit hoher Wahrscheinlichkeit nur 100 bis 300 Fuß AGL, was dort etwa 600 bis 800 Fuß AMSL entspricht. Bei solchen Bedingungen handelt es sich um Wetterverhältnisse, die mit einem Flug nach Sichtflugregeln nicht zu vereinbaren sind. 2.3.3 Gesundheitszustand des Piloten. Gesundheitszustand am Unfalltag. Der Pilot war zum Zeitpunkt des Unfalls am Leben und handlungsfähig. Im Ergebnis der Obduktion wurden eindeutige Anzeichen für einen Herzinfarkt festgestellt, den der Pilot ca. 6 bis 8 Stunden vor dem Unfall erlitten haben muss. Aus den Aussagen der Ehefrau des Piloten ergibt sich, dass sie selbst in der Nacht und am Morgen des Unfalltages keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei ihrem Mann bemerkt und er seinerseits auch nicht darüber berichtet hat. Ein Herzinfarkt geschehen muss nicht mit Beschwerden einhergehen und kann aufgrund leichter und unspezifischer Beschwerden verkannt werden. Stummer Herzinfarkt. Vor allem innerhalb der ersten 48 Stunden nach einem Herzinfarktereignis können lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen auftreten, die zu einer plötzlichen Beeinträchtigung, zur Bewusstlosigkeit bis hin zum Tod führen können. Die Auswertung des Funkverkehrs ergab keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Pilot während des Fluges akut beeinträchtigt war. Seine Funksprüche in englischer Sprache wirkten orientiert, die Antworten kamen prompt. Die Aufforderungen der Radarlotsin, den zugewiesenen Transpondercode einzustellen, wurden prompt umgesetzt. Als die Pilotin den Lotsen ansprach, identified, suggest left turn heading 080, climb altitude 3000 feet and maintain VFR VMC crossing Charlie approved, reagierte er, indem er den Heading-Bug auf einen östlichen Kurs einstellte und das Flugzeug daraufhin in eine Linkskurve überging. Den Funkspruch der Lotsin beantwortete er mit Left Heading 0090 and maintain VFR climbing 3000 feet. Dies belegt eindeutig, dass der Pilot bis zuletzt handlungsfähig war. Allgemeiner Gesundheitszustand. Gemäß den Aussagen und Attesten eines den Piloten mitbetreuenden Augenarztes litt er bereits seit dem Jahre 2010 an einer chronischen Nervenerkrankung, die erweiterte fachärztliche neurologische Untersuchungen im Rahmen der Erteilung der flugmedizinischen Tauglichkeit bedingt. Diese Information sei ihm durch den Piloten selbst übermittelt worden, da sich dieser bereits darüber im Klaren gewesen sei, dass die Erkrankung Veränderungen im augenärztlichen Untersuchungsbefund auslösen könnte. Zum Zeitpunkt der letztmaligen Untersuchung bestanden im augenärztlichen Befund keine mit der Vorerkrankung in Verbindung zu bringenden Veränderungen. Auch die dokumentierten Untersuchungsbefunde des AMEs ergaben keine Hinweise auf bereits bestehende und im Zusammenhang mit der Vorerkrankung zu wertende gesundheitliche Normabweichungen. Somit ist, auch wenn eine gemäß den flugmedizinischen Leitlinien für diese Erkrankung vorgeschriebene erweiterte Untersuchung nicht stattgefunden hat, davon auszugehen, dass die bereits vorbestehende chronische Nervenerkrankung die Leistungsfähigkeit des Piloten zum Zeitpunkt des Unfalls nicht nachhaltig beeinträchtigt hat. Es ist unklar, inwieweit der Pilot seine Vorerkrankung gegenüber dem AME thematisierte. Die Frau des Piloten sagte der BFU gegenüber aus, dass sie keine Kenntnis von einer solchen Vorerkrankung ihres Ehemannes gehabt hat. 2.4 Sicherheitsmechanismen. Im Rahmen dieser Untersuchung werden unter dem Begriff Sicherheitsmechanismen technische Systeme, Maßnahmen, Verfahren und Einrichtungen verstanden, die die Auswirkungen auftretender technischer oder menschlicher Fehler im Sinne der Wahrnehmung der Flugsicherheit minimieren sollen. 2.4.1 Terrain Proximity Funktion. Das Flugzeug verfügte über eine Navigationsausrüstung mit Terrain Proximity Funktion mit einem aktuellen Stand der Hindernisdaten. Diese Terrain Proximity Funktion hätte grundsätzlich zur Erhöhung des geländebezogenen Situationsbewusstseins des Piloten beitragen können. Sie verfügte jedoch nicht über akustische oder visuelle Warnungen, die nur die optionale, im Unfallflugzeug nicht aktivierte TAWS-B-Funktion des eingebauten GPS geboten hätte. Die vorliegenden Daten des Fluges zeigen, dass das Flugzeug eine Höhe von maximal ca. 800 Fuß über dem Gelände erreichte und etwa 30 Sekunden vor dem Unfall den Nonnenstromberg mit ca. 100 Fuß Vertikalabstand überflogen hat. Daraus ergibt sich, dass mit der Terrain Proximity Funktion der beiden GPS das umgebende Gelände bis unmittelbar vor der Kollision durchweg in Gelb zwischen 100 Fuß und 1000 Fuß unterhalb der Flughöhe angezeigt wurde. Es konnte jedoch nicht festgestellt werden, welche Einstellungen am jeweiligen Display der GPS der Pilot aktiviert hatte. Daher ist auch nicht sicher, ob er die farbliche Geländedarstellung hätte wahrnehmen können. Die vorliegenden Daten des PFD zeigen, dass der Pilot nach dem Erhalt der Kursempfehlung etwa 10 Sekunden lang den Heading-Bug manuell auf den östlichen Kurs einstellte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass seine Aufmerksamkeit in dieser Phase überwiegend auf das PFD und nicht auf die Anzeige der GPS oder die Sicht nach draußen konzentrierte. 2.4.2 Radarhöhenmesser. Über die Nutzung des im Flugzeug eingebauten Radarhöhenmessers kann aufgrund des Höhenzerstörungsgrades des Wracks keine Aussage getroffen werden. Konstruktiv bedingt sind allerdings durch die Ausrichtung der Antenne des Gerätes und eine fehlende akustische Warnung die Möglichkeiten zur Vermeidung einer Kollision mit ansteigendem Gelände effektiv zu warnen sehr limitiert. 2.5 Organisatorische Rahmenbedingungen. 2.5.1 Aufsicht durch das Luftfahrtbundesamt. Das Referat L6 des LBA ist zuständig für die Aufsicht über die von dem LBA anerkannten AME und AEMC in Deutschland. Wie genau diese Aufsichtspflicht auszuüben ist, ist nicht konkret definiert. Die personelle und infrastrukturelle Ausstattung des Referates machen die inhaltliche und formelle Überprüfung aller auf dem EMPIC-Server eingehenden Flugtauglichkeitsuntersuchungen unmöglich. Dementsprechend werden priorisiert aller Flugtauglichkeitsuntersuchungen der Klasse 1 sowie aller Konsultationen im Zusammenhang mit Flugtauglichkeitsuntersuchungen der Klasse 1 und 2 bearbeitet. Die formelle und inhaltliche Kontrolle von Untersuchungsbefunden aus Flugtauglichkeitsuntersuchungen der Klasse 2, die nicht mit einer Konsultation einhergingen, erfolgt stichprobenartig. Die zur Datenverarbeitung genutzte serverbasierte EMPIC-Software ist gegenwärtig nicht in der Lage, automatisiert Dokumente inhaltlich zu überprüfen und bei Auffälligkeiten gegebenenfalls Benachrichtigungen an die Sachbearbeiter auszulösen. Dementsprechend war im konkreten Fall der Befund der chronischen Nervenerkrankung zwar formell im auf dem EMPIC-Server gespeicherten augenärztlichen Gutachten vorhanden, hatte jedoch keinen Einfluss auf das Ergebnis der Flugtauglichkeitsuntersuchung des Piloten. 2.5.2 VFR-IFA-Wechselverfahren in Deutschland. Generell mag es die verschiedensten Gründe geben, warum Piloten sich bei der Flugplanung bewusst für einen bestimmten Wegpunkt entscheiden, an dem der IFA-Teil des Fluges beginnen soll. Bei geschäftlichen Flügen geht es jedoch häufig um das Wahrnehmen von Terminen und eine eventuelle Zeitersparnis, sodass Gründe wie zum Beispiel Sightseeing mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Rolle spielen. Insbesondere bei widrigen Wetterbedingungen liegt es im Interesse von Piloten, die von einem nicht mit IFA-Verfahren ausgestatteten Flugplatz ein VFR-IFA-Wechselverfahren fliegen, in der Nähe des Startflugplatzes möglichst rasch und sicher steigen und zu dem Instrumentenflugregeln wechseln zu können. Um diesen Ablauf zu beschleunigen, wäre es für Piloten sinnvoll, bei marginalen Wetterbedingungen bereits vor dem Abflug telefonisch durch ATC eine entsprechende Freigabe und den Transpondercode zu erhalten. Diese Möglichkeit war in den internen Verfahren des Flugsicherungsunternehmens auch so vorgesehen, wurde jedoch lediglich geschlossenen Benutzergruppen und nicht allen Verkehrsteilnehmern ermöglicht. Auch wenn das in der Betriebsbestimmung 005/2010 beschriebene VFR-IFA-Wechselverfahren der Flugsicherungsorganisation bezüglich des Flugbetriebes von Hubschraubern der Bundespolizei vom Flughafen Bonn-Hangela mit der Ausnahme nach § 30 Luftfahrtgesetz begründet ist und diese eine entsprechende Bewegungsfreiheit aufgrund der hoheitlichen Aufgaben ermöglichen soll, zeigt es nach Ansicht der BFU beispielhaft, dass die Anwendung dieses Verfahrens und die entsprechende Kommunikation effektiv und sicher möglich sind. Vergleichbare Verfahren werden in anderen Staaten für alle Verkehrsteilnehmer angewandt. Die BFU ist überzeugt, dass ein solches Verfahren den Zeitbedarf für die Kommunikation und Koordination senken und somit einen Beitrag zur Verhütung von Unfällen leisten würde. 2.5.3 IFA-Flüge im Luftraum Klasse Golf. Dieser Unfall gehört in die Ereigniskategorie Controlled Flight into or Towards Terrain CFIT, die zu den von der ICAO im Global Aviation Safety Plan GASP beschriebenen und auch im deutschen Plan für Luftverkehrssicherheit genannten Hochrisikokategorien zählt. Im vorliegenden Fall ist ein intaktes, für IFA-Flüge ausgerüstetes, von einem Piloten mit IA-Berechtigung geflogenes Flugzeug auf einem Flug mit Z-Flugplan während des VFR-Teils in IMC mit ansteigendem Gelände kollidiert. Die in Deutschland geltenden Regeln bezüglich IFA-Flüge im Luftraum Golf stimmen nicht vollständig mit den standardisierten europäischen Luftfahrtregeln SERA überein. Die Abweichung ergibt sich aus der geltenden Festlegung, IFA-Flüge im Luftraum Klasse Golf nur auf veröffentlichten An- und Abflugstrecken zu erlauben. Auch wenn eine Reihe von Veränderungen bei der Luftraumstruktur und bei bestimmten Verfahren notwendig wären, um in Deutschland den SERA-Festlegungen vollständig zu entsprechen, könnte dies aus Sicht der BFU jedoch zur Vermeidung vergleichbarer Unfälle beitragen. Drittens, Schlussfolgerungen. 3.1 Befunde. Der Pilot war im Besitz der für die Durchführung des Fluges vorgeschriebenen Lizenzen und Berechtigungen. Er war generell erfahren und in Übung, seine genaue IFA-Erfahrung konnte nicht ermittelt werden. Es handelte sich um einen Flug im Werksverkehr, bei dem Firmenangehörige zu geschäftlichen Terminen transportiert werden sollten. Die navigatorische und meteorologische Flugvorbereitung des Piloten für den VFR-Teil des Fluges war unzureichend. Aus dem zeitlichen Ablauf am Unfalltag und den Zeugenaussagen ergibt sich, dass der Pilot sich in der Flugvorbereitung nur kurzzeitig mit Wetterinformationen befasst haben kann. Ob er zusätzlich andere Informationsquellen nutzte, konnte nicht ermittelt werden. Das Flugzeug war für Flüge nach Instrumentenflugregeln zugelassen und mit einem Electronic Flight Instrument System ausgerüstet. Das Flugzeug verfügte über eine Navigationsausrüstung, die mit einer Terrain Proximity-Funktion mit aktuellem Softwarestandard ausgestattet war. Die Einstellungen am jeweiligen Display des GPS-Gerätes konnten nicht festgestellt werden. An dem Flugzeug wurden keine Hinweise auf unfallrelevante technische Mängel festgestellt. Das Flugzeug war beim Start um ca. 30 Kilogramm 1,5% überladen. Die Überladung hatte keinen ursächlichen Einfluss auf den Unfall. Am Startflugplatz herrschten zur Zeit des Abfluges marginale Sichtflugwetterbedingungen. Das Flugzeug stieg im Weiteren in Instrumentenwetterbedingungen auf, 1200 Fuß AMSL, die vom Piloten vorgewählte Flughöhe, um zunächst unterhalb des Luftraums Klasse Echo zu bleiben. Diese Flughöhe wurde auch über dem ansteigenden Gelände beibehalten. Für den Flug war ein Z-Flugplan VFR mit Wechsel zu IFR aufgegeben. In einer Slot Allocation Message war eine CTOT zum Start um 8.31 Uhr vorgegeben. Daraus ergab sich, dass der Start zwischen 8.26 Uhr und 8.41 Uhr hätte erfolgen sollen. Die CTOT wurde in einer späteren Slot Revision Message um 5 Minuten vorverlegt. Also zwischen 8.21 Uhr und 8.36 Uhr erfolgen sollte. Ob der Pilot diese Slot Revision Message, die mit einer E-Mail versandt wurde, während des Rollens zur Piste zur Kenntnis genommen hat, konnte nicht ermittelt werden. Indem der Pilot den Start um 8.16 Uhr und 30 Sekunden durchführte, hielt er die vorgegebene Startzeit CTOT nicht ein. Der Flugplan lag der Flugsicherung vor. Aufgrund der geplanten Routenführung lag der Kontrollstreifen jedoch im Nachbarsektor vor. Daher standen die Daten der Radarlotsin und dem Koordinationslotsen nicht unmittelbar zur Verfügung. Die Radarlotsin und der Koordinationslotse besaßen die vorgeschriebenen Lizenzen, Arbeitsplatzberechtigungen und das medizinische Tauglichkeitszeugnis. Die Radarlotsin hatte eine langjährige Erfahrung an den verschiedenen Arbeitsplätzen und mit den Sektoren der EBG. Beim ersten Funkkontakt mit der Flugsicherung machte der Pilot keine Angaben zu seiner Position und seinen Absichten. Dies trug zu einer Verzögerung der Identifikation des Flugzeuges bei. Aufgrund mehrerer Flüge im Jahr 2021 mit ähnlichen Flugwegen war der Pilot zwar nachweislich grundsätzlich mit den orographischen Gegebenheiten im Bereich der Unfallstelle vertraut, er war in dieser Zeit jedoch nicht in vergleichbar schlechten Wetterbedingungen geflogen. Die Untersuchung erbrachte keine Hinweise dafür, dass der Pilot sich speziell mit der Hindernissituation im Bereich der Unfallstelle vertraut gemacht hat. Die Untersuchung erbrachte keinerlei Hinweise, dass der Pilot eine zeitliche Verschiebung des Fluges oder eine Änderung des Flugwegs aufgrund des Wetters erwogen hat. Im Bereich der Unfallstelle waren die Mindestwetterbedingungen für VFR-Flüge im Luftraum Klasse Golf nicht gegeben. Der Autopilot des Flugzeuges befand sich in den letzten 1,5 Minuten im lateralen Heading Mode und im vertikalen Alt Hold Mode. Die Radarlotsin erteilte dem Piloten nach der Identifizierung des Flugzeuges Kurs- und Steigflugempfehlungen. Der Pilot leitete die empfohlenen Kursänderungen ein, das Flugzeug kollidierte jedoch mit dem Gelände, bevor es in den Steigflug übergehen konnte. Der Pilot litt unter verschiedenen Vorerkrankungen. Der Befund der chronischen Nervenerkrankung war auf dem durch AME und LBA genutzten EMPIC-Server gespeicherten augenärztlichen Gutachten vorhanden. Dies hatte jedoch keine Auswirkungen auf das Ergebnis der Flugtauglichkeit. Untersuchung des Piloten. Die Software des EMPIC-Servers war nicht in der Lage, automatisiert Dokumente inhaltlich zu überprüfen. Im Ergebnis der Obduktion ergab die Untersuchung des Herzens des Piloten eindeutige Hinweise auf einen etwa 6 bis 8 Stunden vor dem Unfall frisch abgelaufenen Herzinfarkt. Die vorliegende Zeugenaussage ergab keine Hinweise auf akute gesundheitliche Einschränkungen des Piloten am Morgen des Unfalltags. Zur Zeit des Unfalls war der Pilot am Leben und handlungsfähig. Dies ist zweifelsfrei ableitbar aus dem und den von ihm vorgenommenen Einstellungen im Cockpit. Aufgrund der Schwere der beim Aufprall erlittenen Verletzungen war der Unfall für die Flugzeuginsassen nicht überlebbar. 3.2 Ursachen. Der Unfall ist darauf zurückzuführen, dass der Pilot in Instrumentenflugbedingungen einflog und das Flugzeug in ansteigendem Gelände mit einem Hindernis kollidierte. Zu dem Unfall haben beigetragen Verlust des Situationsbewusstseins, mangelhafte navigatorische und meteorologische Flugvorbereitung, mangelhafte Kommunikation, nationale Restriktionen bezüglich IFR-Flüge im Luftraum Klasse Golf. Viertens. Sicherheitsempfehlungen. Die BFU hat im Ergebnis der Untersuchung auf ihrer Internetseite die Flugsicherheitsinformation Nummer V182 mit Empfehlungen für Piloten veröffentlicht. Außerdem hat die BFU die folgenden beiden Sicherheitsempfehlungen herausgegeben. 06-2024. Die zuständige Flugsicherheitsorganisation sollte zur Verbesserung der Kommunikation bei Flügen mit VFR-IFR-Wechselverfahren Z-Flugplan sicherstellen, dass der für den jeweiligen Startflugplatz zuständige Sektor der Bezirkskontrollzentrale vor dem Abflug kontaktiert werden kann. Dabei sollte sichergestellt werden, dass bei marginalen Wetterbedingungen der individuelle Transpondercode bereits kurz vor dem Abflug übermittelt werden kann, um die Zeitdauer bis zur Identifikation des Luftfahrzeuges zu minimieren. 07-2024. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, BMDV, sollte sicherstellen, dass auf nationaler Ebene durch eine Anpassung der Luftraumstruktur und die Entwicklung entsprechender Verfahren die Voraussetzungen geschaffen werden, in Deutschland sicheren Flugbetrieb nach Instrumentenflugregeln im Luftraum Klasse Golf in Übereinstimmung mit den einheitlichen europäischen Regelungen SERA zu ermöglichen. Untersuchungsführer Jens Friedemann, Untersuchungen vor Ort Uwe Berndt, Klaus-Uwe Fuchs, Norman Kretschmer. Mitwirkung Dr. Susanne Winkler, Martin Beckert, Michael Buchwald, Dr. Thomas Harenster, Eckart Schubert. Braunschweig, 15. Juli 2024. Fünftens, Anlagen keine. Wir wünschen euch many happy landings, bleibt gesund, Blue Skies, passt gut auf euch auf, bis zum nächsten Mal.